Also wenn ich an meine Oma ein Paket verschicke, gehe in einen Paketshop und Hermes erhöht die Preise, dann zahle ich das als Konsument natürlich direkt. Ist eine direkte Vertragsbeziehung, ist eine direkte Wirkung. Anders ist es im Geschäftskundenbereich. Denn da muss natürlich der Händler prüfen, wie sieht eigentlich mein Geschäftsmodell aus.
Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
Ob Strom, Gas, Benzin oder Lebensmittel, viele Dinge des täglichen Gebrauchs sind teurer geworden. Wir fragen uns heute, inwieweit ist die Inflation auch in der Paketlogistikbranche zu spüren und wie entwickeln sich hier die Preise? Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit meinen Gästen über die wichtigsten Themen der Branche. Dies ist die erste Lieferzeitfolge nach der Sommerpause und mein Gast ist wieder einmal Dennis Kollmann, Chief Sales Officer bei Hermes Germany. Hallo Dennis, schön, dass du wieder dabei bist.
Hey, ja, das geht mir ganz genauso. Vielen Dank.
Wir sprechen heute über das Thema Preisentwicklung und bevor wir in die Paketlogistikbranche schauen und gucken, was sich dort entwickelt in Sachen Preisen, erstmal vorangestellt die Frage, hast du in letzter Zeit ein Erlebnis gehabt, eine Erfahrung gehabt, wo du gemerkt hast, so, ouch, das hat richtig wehgetan, preislich, wo du gesagt hast, das trifft mich richtig empfindlich.
Lass mal überlegen. Ja, aber du hast die Sommerpause angesprochen. Also wir sind letzte Woche in der Tat auch erst aus dem Urlaub zurückgekommen, sind nach irgendwie mit Umsteigen und so weiter gut 12 Stunden auf den Beinen hier in Hamburg gelandet und hatten dann überlegt, mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Als ich dann aber gesehen habe in der FreeNow-App, was das kostet, sind wir dann doch auch um 23.30 Uhr noch mit Umsteigen und so weiter in die S-Bahn. Weil in der Tat, also das war locker 50% teurer als das, was ich noch abgespeichert hatte an Taxipreisen.
Viele Dinge des alltäglichen Gebrauchs, nicht nur Taxifahrten, sind teurer geworden. Also Energie, Benzin, verschiedene Lebensmittel, Transport, du hast es angesprochen. Viele Menschen reagieren darauf mit ganz unterschiedlichen Mitteln. Die meisten versuchen zu sparen, versuchen irgendwie das Geld zusammenzuhalten oder auch mit radikalem Verzicht. Wird das Produkt Paketlogistik jetzt auch zum Premium-Produkt?
Nee, also jetzt fragst du natürlich den Falschen, aber ich würde ja sagen, dass der Paketversand bereits heute ein Premium-Produkt, aber zum Basispreis ist.
Okay.
Dafür musst du dir nochmal vor Augen führen, dass wir zum Beispiel so ein C2C-Paket mit 4 Zustellversuchen für 4,50 Euro quer durch Deutschland fahren. Das ist ja ungefähr das, was man für eine Stunde parken hier in Hamburg aufruft. Und dafür fahren wir eben von München nach Hamburg in 1 bis 2 Tagen. Aber zum Kern deiner Frage, ja, auch der Paketversand wird sicherlich noch weiter teurer werden.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Inwiefern betrifft diese Preisentwicklung auch die Paketlogistikbranche? Ne? Also magst du da vielleicht zur Veranschaulichung so 2, 3 Beispiele nennen?
Ja, lass uns vielleicht nochmal von oben drauf schauen. Je nachdem, in welchen Monat man guckt, beträgt ja die Inflationsrate in Summe so 7 bis 8%. Setzt sich ja aus einem ganzen Korb an Gütern zusammen. Und Energie ist sicherlich etwas, was da raussticht. Allein in den letzten Monaten im Vergleich zum Vorjahr 36% teurer geworden. Und das ist ein ziemlicher Lowbrainer, aber wir als Logistik haben natürlich massiv unter dem Thema Energie zu leiden. Und jetzt komme ich mal so zu den Beispielen. Wo manifestiert sich das bei uns? Na klar, das Thema Diesel, Treibstoffkosten, Paket ist ganz viel Transport, ist einfach der LKW-Transport, der Transport in der letzten Meile, der substanziell teurer geworden ist für uns. Für mich Beispiel 1. Beispiel 2, und das sieht man dann schon wieder gar nicht mehr so, unsere Sortieranlagen laufen natürlich quasi rund um die Uhr, 24/7. Und natürlich haben wir Photovoltaik auf dem Dach und so weiter, um uns ein Stück weit, so weit wie möglich selbst zu versorgen. Aber das Thema Stromkosten schlägt bei uns auch ganz, ganz massiv zu Buche. Und das Dritte ist dann quasi Beschaffung. Ja, wir hören immer, wie viel eigentlich Häuserpreise und so weiter gestiegen ist. Auch für unsere Standorte, wenn wir Grundstücke suchen, wenn wir die Technik kaufen, das ist der dritte große Block, wo wir einfach mit substanziellen Preisanpassungen konfrontiert werden.
Wenn wir über Preise sprechen jetzt auf dem B2C-Markt, also wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte mein Paket verschicken, das wird eventuell auch teurer werden. Magst du so ein bisschen erklären, wie diese Preissteigerung, die Preisentwicklung geregelt werden? Also wer entscheidet in letzter Instanz darüber? Ist das Hermes Germany als Unternehmen? Oder gibt es vielleicht ein Kartellamt, das zu größte Preissprünge unter den Wettbewerbern untersagt? Also wie viel Armdrücken ist dabei? Wie funktioniert das im Einzelnen?
Na, wenn du dir meine Spatzenoberarme anguckst, dann geht es zum Glück nicht nur um Armdrücken. Da hätten wir da nicht so eine gute Position. Aber in der Tat ist das relativ heterogen. Ich gucke mal zuerst auf uns. Ja, Hermes, ein reines Privatunternehmen, Advent, Otto Group. Wir haben einen Marktanteil, der liegt irgendwo knapp unter 20%. Und daher können wir unsere Preise auch komplett eigenständig festlegen oder eben mit den Händlern verhandeln. Ist leider nicht so, dass wir die nur festlegen, sondern das ist natürlich eine intensive Verhandlung. Aber klar, ähnlich wie in anderen Branchen gibt es auch ein Kartellamt, was irgendwie überwacht. Gibt es zum Beispiel Preisabsprachen zwischen den einzelnen Playern. Aber ich glaube, der Markt ist so unfassbar wettbewerbsintensiv. Die gucken wahrscheinlich gerade eher in andere Ecken als in den Paketmarkt. Anders ist das Thema in Teilen bei unserem stärksten Wettbewerber, die Post, der ehemalige Monopolist, ja, mit Abstand größter Spieler auf dem 2C-Paketmarkt, hat alleine Paketbereich einen Marktanteil, der irgendwo um 50% liegt. Und darum gibt es auch ein eigenständiges Postgesetz. Und bestimmte Preise müssen aufgrund der herausgehobenen Stellung der DHL von der Bundesnetzagentur genehmigt werden. Trotzdem hat dieser ehemalige Monopolist eben noch wahnsinnig viele und aus meiner Sicht eigentlich nicht mehr gerechtfertigte Privilegien. Ja, das ist zum Beispiel ein privates Paket bei der Deutschen Post ist von der Umsatzsteuer befreit. Das heißt, wenn du bei Hermes 4 € bezahlst, dann kommen bei uns, Gott, minus 19%, irgendwie 3,35 € oder so bei uns an. Während bei einer Post, die eben Umsatzsteuer befreit ist, der Kunde zahlt 4 €, kommen auch 4 € an. Also da hast du wahnsinnig viel Privilegien, die aus unserer Sicht total überholt sind. Und weiter stellt die Post eben auch in die Hälfte ihrer Zustellbezirke Pakete und Briefe gemeinsam zu. Auch wenn ich natürlich großes Zutrauen an die Kollegen habe, dass sie die Kosten ganz genau aufziselieren und das, was Paket ist, dem Paket zuordnen und was Brief ist, den Briefen, wo ja die Post auch noch 97% Marktanteil quasi Monopolist ist, macht das schon irgendwie ein komisches Bauchgefühl. Also du hörst es raus, ja. Mit dem, wie es bei der Post läuft, bin ich nicht so super zufrieden und bin relativ froh, dass die Ampelkoalition sich das Thema Postgesetz vorgenommen hat und dort auch nochmal reinschaut und es novellieren möchte, um das Ganze einfach wettbewerbsgerechter zu novellieren.
Das klingt ja in der Tat sehr antiquiert. Also das Postgesetz, wenn du sagst, eine Umsatzsteuerbefreiung für die Post, wie kann man sich das erklären? Also wie alt ist das Gesetz und wie, das ist im Grunde genommen ja überhaupt kein realitätsnaher Bezug oder kein Wert, mit dem man wirklich arbeiten kann als Konkurrent, als Wettbewerber.
Genau, also es ist ein uraltes Gesetz und kommt eben aus der Zeit, als es eigentlich nur die Post gab als Paketdienstleister in Deutschland, die eben dann auch die Grundversorgung sicherstellen soll, jeden Tag an jede Adresse in Deutschland zu liefern. Mittlerweile gibt es eben zahlreiche Wettbewerber, die das auch machen. Ja, auch wir fahren jeden Tag auf die Hallig-Hooge, nach Langeoog und so weiter. Von daher ist aus unserer Sicht die Grundlage für diese Privilegien sind komplett entfallen.
Wir sprechen über die Kosten, wir sprechen über die gestiegenen Kosten und da gibt es die Kunden auf der einen Seite und die Händler auf der anderen. Was bedeuten die Preiserhöhungen für die und wer zahlt die Erhöhung am Ende?
Da würde ich unterscheiden zwischen den C2C-Paketen. Also wenn ich, keine Ahnung, an meine Oma ein Paket verschicke, gehe in einen Paketshop und Hermes erhöht die Preise, dann zahle ich das als Konsument natürlich direkt. Ist eine direkte Vertragsbeziehung, ist eine direkte Wirkung. Anders ist es im Geschäftskundenbereich. Denn da muss natürlich der Händler prüfen, wie sieht eigentlich mein Geschäftsmodell aus? Will ich die Kosten weitergeben an den Konsumenten? Kann ich die kompensieren für meinen Kunden? Finden wir auch vielleicht gemeinsam Logistikdienstleister und Händler auch Wege, Preissteigerungen zu kompensieren? Das ist ja immer unser allererster Antrieb, zu gucken, was können wir eigentlich tun, damit die nicht ankommen beim Konsumenten? Und dann ist es quasi eine Geschäftsmodellentscheidung des Händlers. Es gibt da durchaus Händler, die keinerlei Versandkosten nehmen, die allokieren das dann am Artikel. Es gibt Händler, die erhöhen ihre Versandkostenpauschalen. Also da gibt es ganz, ganz viele Hebel und ganz, ganz viele Wege, wie eben Mehrkosten aufgefangen werden oder ihren Weg zum Konsumenten finden.
Wir sprechen in diesem Podcast, oder ich habe es schon häufig getan, über das Thema Retouren, über das Phänomen, Deutschland ist Europameister, was Retouren angeht. Wir haben die höchste Retourenquote. Und man fragt sich natürlich auch im Zuge der Nachhaltigkeit, inwiefern muss die Quote an Retouren eigentlich sinken, weniger werden. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel geht von einem baldigen Ende der kostenlosen Retouren aus. Das ist ja auch ein deutsches Phänomen, was es in vielen anderen europäischen Ländern als solches nicht gibt. Welche Strategie, glaubst du, werden die Händler künftig fahren? Selber draufzahlen oder die Kosten an ihre Kunden weitergeben? Was bedeutet das für die Branche?
Na, jetzt hast du ja in deiner Frage ein Stück weit unterstellt, dass eine Retoure nicht nachhaltig ist. Da hätte ich ein bisschen anderes Bild. Aber ähnlich wie bei dem, was ich eben gesagt habe zum Thema der Mehrkosten im Bereich des Versandes, ist es für mich eine total klare Frage des Geschäftsmodells der Händler. Und da wird es mannigfaltige Antworten geben. Um es vielleicht vorwegzunehmen, ich persönlich sehe kein Ende der kostenfreien Retoure in Generalis. Jetzt kann man sagen, ja klar sagt er das, weil Retouren sind ja sein Geschäftsmodell. Aber wir sind ja durchaus anpassungsfähig und finden auch neue Geschäftsmodelle. Sondern es gibt relativ viele Händler, für die das Thema Convenience, ist ja einer der großen Treiber, warum E-Commerce auch so stark gewachsen ist. Convenience, für die Convenience, kostenfreie Retoure, denkt bei der Bestellung nicht drüber nach, einfach zum Geschäftsmodell gehören. Und nimm mal das Beispiel Schuhe. Ja, ich weiß nicht, wie oft du in den Schuhladen gehst und dir passt direkt das erste Paar Schuhe. Darum ist eine Retoure erstmal per se nichts Schlimmes. Es sei denn, ich übertreibe es halt und bestelle mir irgendwie 6 Paar Schuhe und habe vielleicht eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt eins von denen behalte. Und wenn dann noch die Retouren schlecht gemanagt werden, dann ist es sowohl ein kommerzielles Risiko für den Händler als auch eben schlecht für die Ökobilanz. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte ein paar Schuhe haben und ich bestelle nur ein Paar, dann passt das nicht, ich schicke es wieder zurück, da muss ein neues hingeschickt werden. Das heißt, so ein Ping-Pong ist vielleicht ökologisch auch schlechter, als wenn ich mir 3 Paar bestelle. Ich finde das raus, was mir passt und schicke 2 zurück. Die Ökobilanz ist sicherlich immer noch besser, als wenn ich irgendwie mit einem Verbrennerauto in die Stadt fahre und irgendwie da dann irgendwie Schuhe anprobiere.
Okay, das suggeriert ja eigentlich, dass eine Retoure fast schon eingepreist, eingedacht ist beim Bestellprozess, weil du jetzt das Beispiel nennst, dass man quasi mehrere Touren hat, die Schuhe 5-6 Mal herschickt, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, was ist eine nachhaltige Retoure oder wann ist eine Retoure nachhaltig?
Genau, also ich glaube, es ist genauso, wie du sagst. Ja, also eine Retoure ist inkrementeller Bestandteil des E-Commerce-Ökosystems. Zumindest, wenn du nicht über Handy-Ladekabel und so weiter nachdenkst, da hast du sicherlich Retourenquoten, die irgendwo gegen Null gehen. Aber sobald du über Fashion, Schuhe, modische Artikel, Passform sprichst, da hast du auch Retouren. Und wenn die gut gemanagt werden, wenn die dann natürlich nicht irgendwie entsorgt werden nach dem ersten Versand und das niemand, der normal denkt, würde das tun. Ja, also Artikel dann zu schreddern, das ist immer ein großes Thema in den Medien, aber wenn du irgendwie über Textilien nachdenkst und so weiter, die kannst du ja bei Bedarf reinigen und nochmal wieder in den Versand bringen, respektive wenn sie einmal anprobiert wurden, ist das im Zweifel auch gar nicht nötig. Das heißt, ein gut gemanagter Retourenstream, wo du Artikel schnell wieder zurückbekommst, sie schnell wieder verfügbar machst und dann wieder rausschickst, ganz klar Bestandteil des E-Commerce und nach wie vor auch der positiven Ökobilanz.
Wenn du sagst, gut gemanagt, was bedeutet das im Sinne der Investitionen, die getätigt werden müssen, um auch diese Nachhaltigkeit zu garantieren? Wir haben oft darüber gesprochen, inwiefern ist Nachhaltigkeit seit mehreren Jahren einfach nur so ein Buzzword, so ein Trendbegriff. Inwiefern halten das Händler und Unternehmen auch wirklich ein? Wir waren ja bislang in diesem Podcast immer der Meinung, dass eine sehr hohe Retourenquote auch automatisch schlecht für eine Ökobilanz oder sich automatisch schlecht in Ökobilanz darstellt. Du hast gerade dargestellt, gut, man kann es auch ein bisschen anders, die Kamera ein bisschen anders drehen und wenn ein bisschen anders auf das Thema schauen. Aber was für Investitionen sind wirklich notwendig für Unternehmen, auch nachhaltig in die Nachhaltigkeit zu investieren?
Extrem hohe Investitionen. Jetzt hat ja hohe Investitionen nicht zwangsläufig auch was mit hohen Kosten zu tun. Also muss man ja immer genau schauen. Aber das ganze Thema Nachhaltigkeit ist schon extrem heterogen. Ich hatte in einem der letzten Podcasts gesagt, dass es uns in Berlin gelungen ist, trotz der hohen Investitionen sogar günstiger zu produzieren mit den Cargo-Bikes und so weiter im Vergleich zu den Verbrennerautos. Das heißt, da ist es uns gelungen, Nachhaltigkeit und quasi Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. In vielen anderen Ecken ist uns das heute aber noch nicht gelungen. Und ich gehe aber davon aus, und jetzt siehst du meine selektive Wahrnehmung quasi als Sales Guy, der manchmal auch das sehen möchte, was er oder sieht, was er sehen möchte, ja, dass die Kosten mit zunehmender Verbreitung auch weiter sinken. Also wenn mehr Ladeinfrastruktur produziert wird, ja, jetzt ist eine Knappheit da, aber perspektivisch Güter, die stark nachgefragt werden, es passt sich die Produktion an und damit wird perspektivisch nicht in 12, nicht in 24 Monaten, aber danach werden sicherlich die Kosten sinken. Und jetzt haben wir gerade bei Mercedes gesehen, die sind immer mal 1000 Kilometer gefahren mit einem Elektroauto. Das heißt, auch die Reichweiten werden sich verändern und damit wird auch der Elektrolieferwagen für immer mehr Gebiete interessant. Das heißt, Stand heute ist eine nachhaltige, eine elektrifizierte Auslieferung substanziell teurer als die mit einem Verbrennerauto. Ich habe aber sowohl die Hoffnung als auch die Erwartung als technik- und fortschrittsgläubiger Mensch, dass sich das über die nächsten Jahre nivellieren wird.
Nochmal ganz plump nachgefragt, wie läuft das so ab in so Budget-Meeting-Runden auf Vorstandsebene? Sagt man so, wir investieren jetzt 10% in quasi Nachhaltigkeitsprojekte in den unter der Überschrift Nachhaltigkeit oder sind das 5%? Kann man das auf so eine Zahl beziffern?
Naja, in Vorstandsmeetings bin ich ja auch immer nur Zaungast sozusagen, aber in der Tat muss man natürlich gucken, was habe ich eigentlich zur Verfügung als Unternehmen. Das kann ich am Ende des Tages nur investieren. Auf der anderen Seite gibt es eben auch, ich nenne das immer die Normative des Faktischen. Das heißt, das ganze Thema Nachhaltigkeit, nachhaltig in die Städte fahren mit elektrifizierten Fahrzeugen ohne lokale CO2-Emissionen. Wir glauben sehr, sehr stark daran, dass das auch zum Standard werden wird. Wir wollen bis 2025 die 80 größten Städte Deutschlands nachhaltig beliefern. Das heißt, losgelöst davon, wie viel Geld haben wir eigentlich gerade zur Verfügung, ist das eben auch etwas, was wir für uns als klares To-Do anerkannt haben. Das heißt, allein über den Pfad, den wir definiert haben, werden wir dort einfach notwendige Investitionen allokieren.
Das Schöne ist ja, dass auch dieser Podcast, der Lieferzeit-Podcast, bei allen Hörerinnen und Hörern ja quasi auch ganz klimaneutral ankommt, sofern also eure Handy-Akkus und PC-Akkus und Laptop-Akkus alle mit Ökostrom geladen wurden. Davon gehen wir jetzt mal ganz stark aus. Wir reden zum Ende des Podcasts immer über unsere schöne Rubrik Ausgesprochen angesprochen. Und ich frage dich wie beim letzten Mal, hast du vielleicht in deinem Urlaub einen neuen Podcast entdeckt, den du gerne mit mir, mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchtest? Hast du etwas Neues entdeckt? Ich erinnere mich an Kassenzone, den du gerne hörst. Und gibt es noch etwas Neues, was du entdeckt hast?
Lass mich mal überlegen. Ich habe in der Tat sehr viel gehört. Ich hätte sogar zwei Sachen, die ich teilen möchte.
Unbedingt.
Eine Folge in der Tat, Hotel Matze, aber aus 2021 noch, die Folge mit Maja Göpel, ist mir sehr hängen geblieben. Fand ich einen fantastischen Podcast. Wirklich, wirklich toll.
Erklär kurz, was ist da passiert? Worum ging es da?
Also Maja Göpel ist ja eine, ich kriege die ganzen Titel nicht zusammen, Transformationsforscherin, Politikwissenschaftlerin und so weiter. Und die beiden haben es geschafft. Ich bin ja kein wahnsinnig spiritueller Mensch, aber
noch nicht.
Und haben es halt geschafft, einfach grandiose Inhalte mit durchaus einer gewissen Maß an Spiritualität zu verknüpfen. Ja, also fand ich ganz toll, kann ich sehr empfehlen. Und das Zweite ist ehrlicherweise der totale Gegenentwurf. Ich habe im Urlaub Drive to Survive auf Netflix für mich entdeckt und habe danach quasi alle möglichen Podcasts gehört mit Christian Horner, dem Teamchef von Red Bull, und Toto Wolff von Mercedes. Also das muss ich sagen, kann ich allen sehr ans Herz legen.
Das wollte ich gerade sagen. Drive to Survive kenne ich nicht, aber das klingt so nach einer klassischen Formel 1, Formel 1.
Genau, ist eine Doku.
Pedal to the Metal.
Genau, ist eine Doku über Formel 1 und auch interessant für alle, die nicht nur irgendwie nicht nachhaltige Autos sehen wollen, die im Kreis fahren, sondern es geht insbesondere um die Hintergründe. Was passiert bei den Teams? Wie laufen Vertragsverhandlungen mit Fahrern? Und wie funktioniert dieser ganze Formel-1-Zirkus eigentlich? Fand ich extrem spannend.
Dennis, ich danke dir vielmals für die heutige Lieferzeit, für deine Lieferzeit, für unsere gemeinsame Lieferzeit. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich auf den nächsten Austausch dann wieder in 4 Wochen. Das Danke war's dir. Mit Lieferzeit für heute und glaub, bleibt uns treu. Lieferzeit gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bye, bye.